Herr Otto, was muss man denn neben den versicherten Schäden noch mit einkalkulieren, wenn es um eine Schadensberechnung geht?
Also zum einen muss man einberechnen, dass nur ein Teil der auftretenden Schäden direkten Schäden versichert ist, dass nicht alle Haushalte ihr Hab und Gut versichert haben, dass nicht alle Firmen versichert sind. Und was unsere Forschung in den letzten Jahren gezeigt hat, ist auch, dass Extremwetterereignisse wie tropische Wirbelstürme auch langfristig sich negativ auf das Wirtschaftswachstum der Region, aber auch des ganzen Landes auswirken können. Und eben dadurch, dass der Wiederaufbau viel Geld kostet, was vielleicht erstmal die wirtschaftliche Entwicklung ankurbelt, aber eben den Schuldenstand der Region oder des Landes dann erholen kann, langfristig negative Auswirkungen haben kann.
Was hilft es eigentlich, den Schaden nach einer Katastrophe berechnen zu können? Das Geld, wir hatten es vorher angesprochen, viel, viel Geld wird nötig sein, aber das wird dadurch ja nicht mehr.
Das stimmt, aber man kann sich Anpassungsmaßnahmen überlegen. Zum einen geht es darum, was kommt auf die Versicherung, was kommt auf die Rückversicherung zu? Wie können wir Schäden, die durch Extremwetterereignisse insbesondere oder die zum Beispiel Wirbelstürme entstehen, wie kann man die effektiv absichern? Wie kann man das Geld gut investieren? Gerade in Florida, wenn man sich die Bilder im Fernsehen anguckt, sieht man, dass einige Häuser in den betroffenen Regionen auf Stelzen stehen. Und das ist in der Region eine oft gewählte Anpassungsmaßnahme für den Hochwasserschutz.
Super Profis in Sachen globaler Schadensberechnung sind ja die Rückversicherer. Können Sie mit Ihrem Institut auf deren Daten zurückgreifen oder ist das geheime Verschlusssache?
Wir haben zum Beispiel eine Kooperation mit der Rückversicherung Munich Re. Das ist einer der größten Anbieter von Rückversicherungen, die es uns ermöglichen, für wissenschaftliche Zwecke auf ihre sehr umfängliche Datenbank zuzugreifen. Und das machen wir auch viel. Einerseits, um die beobachteten Schäden in der Datenbank mit unseren Berechnungen zu vergleichen, um zu gucken, wie gut sind unsere Modelle, wo können wir unsere Modelle verbessern. Und andererseits, um zu gucken, kann man die Auswirkungen des Klimawandels schon in diesen historischen Daten sehen.
Jetzt waren wir viel global unterwegs, haben uns über die Vereinigten Staaten unterhalten, aber auch bei uns in Deutschland sind wir konfrontiert mit Wetterschäden. Ahrtal-Katastrophe, Überschwemmungen hier in Baden-Württemberg in einem Ausmaß, wie wir das nicht kennen. Inwiefern schauen Sie auch da drauf?
Ja, das liegt auch in unserem Fokus. Die Ahrtal-Katastrophe war ja das größte Schadensereignis, was wir in der Vergangenheit hier in Deutschland hatten, mit 30 bis 40 Milliarden an Schäden. Das ist auch schon ein Schadensereignis, wo in dem Fall der Staat einspringen musste, um den Wiederaufbau zu unterstützen. Und genau das gucken wir uns an. Wie wird die Wahrscheinlichkeit von solchen Großschadensereignissen auch in Deutschland zunehmen? Welche Art von Versicherungslösungen könnten besonders wirksam sein? Wir führen da gerade Berechnungen dazu durch, ob so eine Pflichtversicherung helfen könnte, die Auswirkungen auf den Staat, aber eben auch auf Haushalte zu minimieren. Zum Beispiel hat man in Großbritannien eine Regelung eingeführt, dass Versicherungsauszahlungen für Elementarschadensereignisse mit der Verpflichtung verknüpft sind, auch in Anpassung zu investieren. Und das könnte zum Beispiel ein vielversprechender Weg sein.
Stichwort Staat. Bei der Bekämpfung des Klimawandels heißt es immer wieder, dieses oder jenes Klimaschutzprojekt sei leider viel zu teuer und könne deswegen nicht umgesetzt werden. Warum ist es so schwer zu begreifen, dass alles, was nicht getan wird, uns noch viel, viel teurer kommen wird?
Ja, das ist tatsächlich eine Frage, die ich mir auch oft stelle. Ich glaube, zum einen liegt es daran, dass diese Extremwetterereignisse zwar jetzt durch den Klimawandel häufiger werden, intensiver werden, aber es ja noch nicht so ist, dass alle Haushalte häufig davon betroffen sind und dass wir dazu neigen, seltene Ereignisse erstmal zu verdrängen und eben die Entwicklung dieser Ereignisse. Wir sehen ja schon eine Verstärkung, aber es ist, glaube ich, schwer vorstellbar, wie viel stärker diese Ereignisse unter Klimawandel wahrscheinlich werden. Und wenn ein Ereignis geballt auftritt, dann hat man eine große Schadenssumme, wo dann oft dann der Staat einspringt. Und es scheint dann einfacher zu sein, Direkthilfe zu leisten, als kontinuierlich in Klimaschutz zu investieren. Investitionen, die sich auf jeden Fall auszahlen, das zeigt eine Vielzahl von Berechnungen, dass es auf jeden Fall günstiger ist, jetzt zügig in Klimaschutz und vor allen Dingen auch in die Reduzierung von Treibhausgasen, denn wir müssen auf Netto Null in den nächsten Jahrzehnten und volkswirtschaftlich auf jeden Fall günstiger ist, als abzuwarten.
Jetzt beschäftigen Sie sich ja tagtäglich mit Klimakatastrophen, mit den Folgekosten. Hat sich und durch Ihr Wissen, das Sie gewonnen haben, irgendwas bei Ihnen im persönlichen Umfeld verändert?
Ich würde sagen, mein persönliches Verhalten hat sich auf jeden Fall geändert. Auch dadurch, dass ich kleine Kinder habe und wir in der Modellrechnung sehen, ja, welchen klimatischen Bedingungen die, welchen Herausforderungen die Ende des Jahrhunderts ausgesetzt werden könnten, dass ich persönlich versuche, so wenig wie möglich zu fliegen, in Europa nur noch die Bahn zu nehmen, mich nachhaltig zu ernähren, wenig Auto zu fahren. Das sind alles Sachen, die man individuell entscheiden kann und die aber, glaube ich, auch dafür nötig sind, um uns als Gesellschaft auf die Transformation vorzubereiten.